Kennen Sie Terra Preta? Übersetzt heißt das schwarze Erde. Sie kommt ursprünglich aus Brasilien und hat dort dafür gesorgt, dass Pflanzen üppig wachsen. Terra Preta ist Kohle aus Pflanzenresten, angereichert mit Nährstoffen, die in Brasilien seit hunderten Jahren genutzt wird als Dünger. Aber diese besondere Pflanzenkohle kann noch viel mehr. Das zumindest sagt der Bodenwissenschaftler Professor Bruno Glaser von der Universität Halle. Terra Preta soll ausgelaugte Böden retten, den Energiehunger der Welt nachhaltig stillen und das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden. Ja, klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Fragen wir doch nach. Schönen guten Tag, Herr Glaser.
Hallo, guten Tag.
Seit fast 30 Jahren forschen Sie zu Terra Preta. Wie sind Sie denn auf Ihr, könnte man sagen, Lebensthema gestoßen?
Eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Das war einfach ein Thema, was an der Uni Bayreuth aktuell war. Und das hat mich fasziniert. Und das ist dann mir übertragen worden, beziehungsweise durfte ich das bearbeiten im Rahmen meiner Dissertation.
Sie sind dann auch nach Brasilien gereist vor Ort und haben Sie das angeguckt. Wie sieht denn die klassische ursprüngliche Terra Preta aus? Was ist da drin?
Also die klassische ursprüngliche Terra Preta ist eigentlich ein Boden, der aus dem unfruchtbaren Ferrosol entstanden ist. Also vergleichbare Textur, vergleichbare Tonmineralogie. Und der Unterschied ist, dass eben Menschen durch die organischen Abfälle, die sie hatten, also einschließlich Verkohlungsrückständen, Küchenresten, die teilweise kompostiert waren, ihren eigenen Exkrementen und den Pflanzen, die sie aus der Umgebung gesammelt und verwendet haben, das ist in den Boden eingearbeitet worden und hat damit den Humusgehalt und den Nährstoffgehalt erhöht. Und die Kohle hat das Ganze stabilisiert. Also Kohle ist letztendlich ein sehr stabiler Kohlenstoff, der ja über tausende von Jahren stabil ist. Und das ist auch der Grund, warum man die Terra Preta heute noch findet. Sonst würde man das nicht finden, weil in den Tropen durch die Klimabedingungen, sprich sehr hohe Niederschläge, also wir reden hier über Niederschläge von 3000 bis 8000 Millimeter im Jahr, und sehr hohe Temperaturen, nämlich konstant um die 30 Grad, werden eben organische Rückstände im Boden normalerweise sehr schnell abgebaut. Das heißt also, der klassische Amazonasboden hat einen sehr geringen Humusgehalt, trotz der üppigen Vegetation. Und das ist eben der Hauptunterschied der Terra Preta, dass dort eben Nährstoffe langfristig gebunden werden und der Humus über Jahrtausende stabilisiert wird.
Und da sagen Sie, was im Amazonas funktioniert, könnte auch bei uns in der EU funktionieren, denn viele Ackerböden sind geschädigt bei uns. Wie könnte die Terra Preta da helfen?
Naja, zum einen gibt es natürlich Terra Preta auch bei uns. Wir haben tatsächlich in der Nähe von Gorleben einen Elbslawenboden gefunden, der ähnliche Eigenschaften hatte. Also das sind letztendlich alte Siedlungsböden. Und was die Leute gemacht haben, ist, die haben sowas wie eine biobasierte Kreislaufwirtschaft betrieben. Und das ist eigentlich das, was wir verlernt haben. Und wenn wir hier über Terra Preta sprechen, dann meinen wir eigentlich weniger den Boden an sich, sondern dieses Konzept der biobasierten Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass ich eben organische Rückstände möglichst vollständig dem Boden wieder zuführe. Und da würde ich explizit auch die Exkremente, sprich Klärschlamm, mit erwähnen oder in das System integrieren. Allerdings muss man den natürlich vorbehandeln wegen diesen potenziellen Schadstoffen, die da drin sind. Aber auch dafür gibt es technische Lösungen. Und das könnte man natürlich hier letztendlich auch einführen oder entsprechend anwenden.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir nutzen Pflanzenreste, wir nutzen Pflanzenkohle und menschliche Exkremente in der Kreislaufwirtschaft und können damit den Boden ein Stück weit düngen, vielleicht sogar synthetische Düngemittel ein Stück weit zurückfahren und haben dann vielleicht auch einen nachhaltigeren Boden?
Genau, darum geht es. Es geht um Nachhaltigkeit und es geht eigentlich um den Ersatz von synthetischen Düngern. Weil letztendlich, also Klärschlamm ist ja auch reich an Phosphor zum Beispiel und anderen Nährstoffen wie Stickstoff, Kalium, Calcium. Und da ist es ja so, der soll irgendwann ab 2029 monoverbrannt werden in riesigen Anlagen. Und man soll den Phosphor daraus extrahieren. Aber es gibt zum Beispiel in Niederfrohna eine exzellente dezentrale Anlage, die auf Pyrolyse basiert, die eben aus dem Klärschlamm keine Pflanzenkohle macht, aber sowas Ähnliches, nämlich einen nährstoffreichen organischen Dünger mit einem geringen Teil von stabilem Kohlenstoff à la Pflanzenkohle. Und das wäre der perfekte Dünger oder das wäre das perfekte Substrat, um eben synthetischen Dünger zu ersetzen und gleichzeitig dem Boden stabilen Kohlenstoff zuzuführen.
Und warum nutzen Landwirtinnen und Landwirte diesen neuen Pflanzendünger sozusagen noch nicht?
Weil sie es nicht dürfen. Dieses Produkt ist leider nicht in der Düngemittelverordnung. Aber es ist nicht nur die Düngemittelverordnung, es ist auch die Politik, weil es ist ja gesetzlich oder politisch vorgegeben, dass eben Kläranlagen mit größer 50.000 Einwohnern, dass die halt diesen Weg gehen müssen ab 2029 bzw. 2032, je nach Größe. So bleiben noch die kleinen 50.000, die könnte man machen, aber das wäre mal ein erster Schritt. Aber man kann eigentlich alle Kläranlagen mit solchen Anlagen ausstatten und das ist eben dezentral. Und na, jetzt höre ich schon die Kritiker, um dem vorwegzunehmen, also diese Konvertierung oder diese Pyrolyse von Klärschlamm, die führt dazu, dass eben alle organischen Schadstoffe, zum Beispiel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Dioxine, Tierarzneimittel, menschliche Arzneimittel, Hormone, Mikroplastik, dass das alles karbonisiert wird. Das heißt also, alles, was Organik ist, wird letztendlich in diese stabilen aromatischen Kohlenstoffverbindungen überführt. Das heißt, dies wird eliminiert durch diesen Prozess. Und das Einzige, wo man noch aufpassen müsste, ist tatsächlich, sind die Schwermetalle. Aber das muss man halt kontrollieren. Und da gibt es Grenzwerte, die müssen eingehalten werden. Aber der Rest ist komplett safe eigentlich, ne?
Okay, das heißt, es ist letztendlich ein politischer Wille, der da fehlt, das umzusetzen.
Genau, richtig. Bei der Düngemittelverordnung ist das Gleiche, ne? Also es gibt ja diesen ominösen Düngemittelbeirat, der laut Gutdünken entscheidet, ob irgendwas passiert oder nicht. Aber die ignorieren halt. Zum Thema Pflanzenkohle gibt es so knapp 30.000 wissenschaftliche Peer-Review-Literatur, überwiegende Anzahl mit positiven Effekten. Nennen Sie mir einen Grund, warum man das irgendwie boykottieren soll. Und das Spielchen geht ja noch weiter. Wenn wir zurückkommen zur Pflanzenkohle, da ist es so, das ist ja letztendlich auch nicht in der Düngemittelverordnung, da finden Sie nicht Pflanzenkohle, da ist nur Holzkohle mit größer 80% Kohlenstoff drin. Das heißt, man müsste diese Pflanzenkohle aus naturbelassenem, unbehandelten, guten Holz machen, damit Sie das überhaupt erreichen. Aber Ziel ist ja auch hier Kreislaufwirtschaft. Das heißt, dass ich aus nährstoffarmen, ligninreichen Rückständen, sprich holzigen Rückständen, wie zum Beispiel Grünschnitt und so, dass man daraus die Pflanzenkohle macht. Also Stichwort Konkurrenz von Rohstoffen und so weiter. In der EU-Düngemittelverordnung ist das erlaubt. Das finden Sie in der deutschen Düngemittelverordnung nicht, da steht nur Holzkohle drin. Dann ist es weiterhin erlaubt in der Fibelliste für Biolandbau. Dann dürfen Sie Ihre Tiere mit Pflanzenkohle füttern. Also das ist ein Futtermittelzusatzstoff. Und es ist auch in der menschlichen Nahrung ist das erlaubt. So, und jetzt frage ich mal Politiker oder irgendjemand, den es interessiert, bitte ein Argument, warum der konventionelle deutsche Landwirt Pflanzenkohle nicht auf seinen Acker geben darf. Das ist eigentlich das, was mich nach 30 Jahren Pflanzenkohle und Therapeuta-Forschung frustriert, weil es ist ein cooles Konzept, könnte man so leicht umführen, wir könnten einige Probleme lösen und es wird nur blockiert. Und das ist der Grund, warum es nicht großflächig implementiert wird.
Sagt der Bodenwissenschaftler Professor Bruno Glaser von der Universität Halle. Ich habe mit ihm über Terra Preta, über Pflanzenkohle gesprochen, über eine besondere Pflanzenkohle, die als Dünger- und Wasserspeicher dienen könnte in der Landwirtschaft. Aber noch ist es irgendwie nicht richtig erlaubt. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Glaser.
Sehr gerne.